Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. Heute ist Said Idriss Hashemi unser Gast. Er hat den rechtsextremistischen Anschlag in Hanau vor 4 Jahren am 19. Februar 2020 überlebt. Für Said Idriss Hashemi teilt sich sein Leben, wie er sagt, in ein vor dem Anschlag und in ein danach. Er wurde angeschossen, lebensgefährlich verletzt und er verlor bei dem Anschlag seinen jüngeren Bruder und mehrere Kindheitsfreunde. Herr Hashemi, ich danke Ihnen, dass Sie zu uns in die Sendung kommen. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, guten Morgen. Vielen Dank.
9 Menschen sind damals von dem Attentäter erschossen worden. Sie engagieren sich dafür, dass die Opfer des Anschlags nie vergessen werden. Vor einigen Wochen war ja der 4. Jahrestag und Sie und die Gruppe Initiative 19. Februar waren da natürlich auch wieder aktiv, hatten sehr viele Termine. Wie erleben Sie eigentlich die Erinnerung in der Gesellschaft insgesamt an den Tag? Also erinnern wir als Gesellschaft uns an den Anschlag? Ist das Entsetzen noch wach oder haben Sie das Gefühl, es würde doch lieber verdrängt werden?
Also ich würde sogar behaupten, dass wir nach Hanau eine komplett neue Erinnerungskultur in Deutschland geschaffen haben. Es ist nämlich so, dass zum ersten Mal nicht der Täter im Vordergrund steht, sondern ganz umgekehrt die Menschen, die an diesem Tag verstorben sind, deren Gesichter und Namen sind mittlerweile in ganz Deutschland bekannt. Und das ist, denke ich, eine Errungenschaft, worauf wir als Gesellschaft auch stolz sein können.
Mein Gast, Said Idriss Hashemi, hat ein Buch geschrieben. Der Tag, an dem ich sterben sollte, so lautet der Titel. Und gemeint ist der 19. Februar 2020, als ein Rechtsextremist in Hanau 9 Menschen erschossen hat. Auf dem Buchcover, Herr Hashemi, sieht man die Narben Ihrer Schussverletzung. Und ich frage mich immer, wenn ich dieses Bild sehe, welche gesundheitlichen Folgen hat das Attentat eigentlich für Sie bis heute? Denn Sie werden da ja noch was von merken, nehme ich mal an.
Das ist tatsächlich so, ja. Ich bin noch sehr beeinträchtigt, was die Schulter angeht. Ich hatte da letzte Woche sogar noch einen Termin gehabt beim Arzt, der mir jetzt gesagt hat, dass ich früher oder später eine Prothese einbauen muss, dass das auf Dauer nicht mehr so funktionieren kann. Außerdem habe ich noch Splitter, die irgendwo in meinem Kopf rumschwirren.
Sie haben Splitter im Kopf?
Ja, also sozusagen im Halsbereich gerade noch so rumschwirren. Ein Splitter liegt sogar genau auf dem Nerv von meiner Zunge, was ich auch vor kurzem erst erfahren habe. Und aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem dankbar dafür, dass ich überhaupt wieder sprechen kann und wieder laufen und gehen kann. Das war so für mich das Wichtigste gewesen.
Das war ein langer Prozess, ne?
Das stimmt, ja.
Also Sie leiden, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, aber weiter unter Albträumen, unter Panikattacken. Freunde und Ihr Bruder sind bei diesem Attentat erschossen worden. Ihr Bruder Nessa taucht im Buch auch immer wieder auf. Sie haben da so ein Bild eigentlich erfunden. Er schaut Ihnen quasi bei der Arbeit zu, bei Ihrem Engagement für Opfer rechter Gewalt, schaut er Ihnen über die Schulter. Haben Sie das eigentlich für ihn geschrieben, das Buch?
Ich habe das Buch für die Gesellschaft geschrieben, würde ich sagen. Ich habe versucht, in diesem Buch einmal meine Perspektive als Kind mit reinzubringen, als Jugendlicher, wie das ist, als Migra-Kind hier in diesem Land geboren und aufgewachsen zu sein, mit was für Hürden man konfrontiert ist, was für Herausforderungen man im Leben hat. Also mein Hintergedanke war, das einfach einem Menschen, der jetzt irgendwo weit entfernt in irgendeinem Dorf lebt, Ü60 ist, der gar keine Berührungspunkte hat mit Menschen wie wir, sage ich mal, die hier geboren sind in erster Generation und aufwachsen, denen einfach mal so zu zeigen, wie das ist für uns hier in diesem Land aufzuwachsen. Deswegen war es mir wichtig gewesen, einmal diesen Part mit reinzubringen, dass der erste Teil dieses Buches, das war auch der Teil, wo sich sehr, sehr viele Menschen hier in diesem Land mit Migrationshintergrund auch damit identifizieren konnten, wo ich auch extrem viele Nachrichten bekommen habe und wo die meisten genau dasselbe erlebt haben, mit denselben Herausforderungen konfrontiert war. Und mir war das einfach wichtig, diese Perspektive einmal auch zu zeigen.
Und da hat man irgendwie eben das Gefühl, dass Ihr Bruder Sie dabei auch noch weiter begleitet, Ihnen auch manchmal mit einem Witz oder einer Bemerkung, an die Sie sich erinnern, irgendwie weiterhilft. War das so?
Ja, das war halt seine Art gewesen.
Also er lebt auch wieder auf. Zu Ihrer Arbeit gehört ja, die Erinnerung an die Tat und an die Opfer wachzuhalten. Waren Sie eigentlich vorher auch jemand, der sich vor eine Gruppe stellen konnte, geredet hat, wie Sie das jetzt eben auch oft machen müssen. Also waren Sie immer jemand, der sich zu Wort gemeldet hat?
Ganz und gar nicht. Bei mir war das früher so, dass ich nicht mal ein Referat vor der Klasse halten konnte. Selbst da ist mir mein Herz in die Hose gerutscht. Und mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass ich vor Tausenden von Menschen sprechen kann. Das ist eine krasse Entwicklung. Aber das ist so eine Rolle, in die man sich in die man reinwächst einfach mit der Zeit. Und man lernt ständig dazu. Ich denke, wie alle Angehörigen, keiner war darauf vorbereitet gewesen, jetzt in der Öffentlichkeit zu stehen. Und jeder hat sich ein Stück weit so hineingewachsen in diese Rolle.
Und was das für eine Rolle ist, das beschreiben Sie im Buch auch eigentlich ganz gut. Der Untertitel Ihres Buches, der lautet, wie der Terror von Hanau mein Leben für immer verändert hat. Sie sind nämlich, wie wir es ja jetzt auch eben gerade erfahren, ein politisch aktiver Mensch geworden. Und warum? Das kann man dann beim Lesen auch ganz gut nachvollziehen. Sie schildern nämlich, wie mit den Opfern und mit ihren Familien umgegangen wurde. Also quasi die Hinterbliebenen mussten aktiv werden, sonst hätte es zum Beispiel überhaupt gar keinen Untersuchungsausschuss gegeben. Nur durch diesen Untersuchungsausschuss haben Sie und wir als Öffentlichkeit ja letztendlich auch Zusammenhänge des Attentats erfahren. Darüber würde ich auch gerne mit Ihnen sprechen. Aber bevor wir über diese Ergebnisse des Untersuchungsausschusses reden, würde ich eigentlich, ja, weil mir das immer wieder durch den Kopf gegangen ist, wie ist Ihnen das gegangen, als Sie 2 Jahre lang in diesen Untersuchungsausschuss gegangen sind? Ich glaube, Sie haben keine Sitzung verpasst. Wie haben Sie das erlebt?
Das stimmt. Vielleicht fangen wir mal erstmal an, wie wir überhaupt diesen Untersuchungsausschuss bekommen haben. Das war nämlich so, am Anfang hieß es ja, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernimmt. Und das Vertrauen am Anfang in die Behörden war groß gewesen. Wir hatten Erwartungen gehabt. Und dann kam das so ein halbes Jahr später, kam es zu einem Treffen in Hanau. Da kam der GBA mit einer Delegation zu uns.
GBA?
Der Generalbundesanwalt. Kam mit einer Delegation nach Hanau, um unsere Fragen zu beantworten. Und als wir dann da saßen und die unsere Fragen beantworten wollten, haben wir dann gemerkt in diesem Termin, dass wir Angehörige mehr wussten als das BKA und der Generalbundesanwalt. Und da haben wir dann gemerkt, irgendetwas läuft da schief. Und dann haben wir die darauf hingewiesen, schaut doch mal da und da nach. Das haben wir gehört, das haben wir herausgefunden. Und dann kam die Antwort, das ist nicht unsere Aufgabe. Da muss das LKA ermitteln, das Landeskriminalamt. Und dann haben wir gesagt, okay, uns ist es egal, wer jetzt ermittelt. Hauptsache, da wird ermittelt. So stoßen Sie doch diese Ermittlungen an. Und dann haben die auch gesagt, dass das nicht so einfach ist. Da müssten wir eine Anzeige stellen und selbst die Ermittlungen anstoßen. Und das hat auf viel Unverständnis gestoßen. Das haben wir nicht so verstanden. Und da war uns dann irgendwann mal klar gewesen, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss, weil wir den Behörden nicht mehr vertrauen, dass die Ermittlungen richtig führen. Und so haben wir uns dann stark gemacht für einen Untersuchungsausschuss. Am Anfang, das habe ich auch im Buch beschrieben gehabt, wurden wir dafür belächelt. Man hat uns gesagt, dass die Kapazitäten im Hessischen Landtag einfach fehlen, weil es zu diesem Zeitpunkt einen Untersuchungsausschuss schon gab. Der Walter-Lübcke-Ausschuss war das damals.
Der Erschießung von Walter Lübcke, ja. Der lief eben noch zu dem Zeitpunkt. Okay, und dann konnte man keinen zweiten Untersuchungsausschuss starten, war die Antwort für Sie, ja?
Das war die Ausrede gewesen, genau. Aha. Das haben wir aber nicht so akzeptiert und haben weiter Druck gemacht, haben vor allem mit der Öffentlichkeit viel Druck gemacht. Und schließlich ist dann die Politik eingeknickt und hat das akzeptiert. Und dann lief parallel auch der Hanau-Untersuchungsausschuss. Wie Sie gerade gesagt haben, der ging dann knapp 2 Jahre lang.
Und jedes Mal sind Sie quasi wieder eingetaucht in diesen Tag?
Ja, das werden wir gefühlt fast jeden Tag. Jetzt, ob das der Untersuchungsausschuss ist oder nicht, wie jetzt zum Beispiel vor so Jahrestagen. Man ist mit dem Thema ständig konfrontiert.
Wenn Sie sich nochmal in diese Stimmung da versetzen, in dem Untersuchungsausschuss, wie haben Sie sich dafür motiviert?
Ja, das war eine unserer wichtigsten Forderungen gewesen, nämlich die Aufklärung, dass diese Tat richtig aufgeklärt werden sollte. Ich meine, wir haben aus den Erfahrungen von Menschen, die davor Opfer rechter Gewalt geworden sind, gesehen gehabt, dass da immer viel schief gelaufen ist und dass es da sogar eine Täter-Opfer-Umkehr gab. Und uns war klar gewesen, dass wir das mit Hanau nicht zulassen. Ich meine, Hanau ist ja nicht das erste Mal passiert. Es gab zig andere rechte Anschläge hier in diesem Land. Und irgendwann mal früher oder später muss es doch richtig aufgeklärt werden, damit die da oben verstehen, dass das ein Problem ist hier.
2 Jahre lang oder knapp 2 Jahre lang hat ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag versucht, aufzuklären, was am 19. Februar vor 4 Jahren in Hanau eigentlich passiert ist oder auch nicht passiert ist. Seit Idris Hashemi hat den Anschlag überlebt und mit anderen Hinterbliebenen diese Aufklärung vorangetrieben, wie er uns ja eben auch gesagt hat. Herr Hashemi, was waren denn das eigentlich für Ungereimtheiten? Was war das?
Es ist wirklich eine sehr lange Liste. Tatsächlich, wir nennen die Liste die Kette des Versagens. Es hat schon vor dem Anschlag angefangen, indem man ganz einfache Frage stellt, wieso der Täter überhaupt eine Waffe besitzen durfte. Ich meine, der Täter, der war psychisch auffällig, er war sogar in einer psychiatrischen Klinik gewesen und trotzdem hat er einen Waffenschein gehabt, durfte Waffen haben und hat ein halbes Jahr vor dem Anschlag sogar seinen internationalen Waffenschein bekommen, womit er dann ins Ausland gereist ist, um Spezialeinheitstrainings zu absolvieren. Und allein wie das überhaupt passieren konnte, er hat sich 3-mal selbst angezeigt, 2-mal beim Generalbundesanwalt und 1-mal bei der Staatsanwaltschaft Hanau. Also er hat förmlich öffentlich geschrien, er war nicht verdeckt gewesen und trotzdem ist keiner auf die Idee gekommen, mal bei ihm zu Hause mal zu klingeln, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist.
Er hat auch im Netz, glaube ich, ganz deutlich gemacht, was er vorhat.
Genau, er hat ja sein Manifest hat er hochgeladen gehabt. Er hat an allen Tatorten 1 Woche vorher mit Graffiti an den Wänden seine Homepage draufgekritzelt gehabt und hat es auch schon vorher hochgeladen, wo er sozusagen sein ganzes Gedankengut auch präsentiert hat. Also er hat auf jeden Fall nicht im Dunkeln agiert und das ist anscheinend den Sicherheitsbehörden irgendwie, sind nicht drauf aufmerksam geworden, bis es dann schließlich passiert ist. Dann die Tatnacht, was da alles schiefgelaufen ist.
Zum Beispiel der nicht besetzte Notruf.
Genau, das war ja ein Riesenthema gewesen im Untersuchungsausschuss. Die Notausgangstür, die verschlossen war, dass die Kommunikation unter den Polizisten, es war ein Desaster gewesen, es war chaotisch gewesen, es gab keine richtige Struktur und dann kommt noch dazu, was nach dem 19. Februar noch passiert ist, auch wie die Sicherheitsbehörden, die Polizei mit den Angehörigen umgegangen ist. Also es ist wirklich eine Kette des Versagens, es sind wirklich extrem viele Punkte. Deswegen hat es ja auch knapp 2 Jahre lang gedauert, im Untersuchungsausschuss das alles aufzuarbeiten.
Haben Sie denn tatsächlich Antworten bekommen? Konnte denn all das, was Sie auf der Liste haben, auf der Liste des Versagens, konnte das denn aufgeklärt werden?
Also alles, was wir auf der Liste haben, wurde im Laufe des Untersuchungsausschusses klar, dass das, was wir gesagt haben, die Wahrheit ist. Dass niemand mehr leugnen konnte, dass der Notruf nicht funktioniert hat, dass der Notausgang verschlossen war, dass vieles schiefgelaufen ist. Das wurde dann auch zum Ende des Untersuchungsausschusses im Bericht so benannt, dass es Versäumnisse gab. Aber diese Versäumnisse wurden nicht als Fehler anerkannt. Und dafür hat auch bis heute keiner die Verantwortung dafür getragen.
Was bleibt da zurück bei Ihnen und den anderen Angehörigen?
Naja, der Untersuchungsausschuss hatte die Möglichkeit, das verloren gegangene Vertrauen wieder aufzubauen. Das wäre auch ein starkes Signal, glaube ich, an die Gesellschaft gewesen, zu zeigen, ey, das, was da passiert ist, das nehmen wir ernst, das klären wir auf. Aber wie immer haben es die Politiker geschafft, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
Das hört man ganz deutlich, was Sie eben am Ende von diesem Untersuchungsausschuss halten. Es gibt im Bericht ja eine Entschuldigung, da steht, weil es den staatlichen und kommunalen Behörden nicht gelungen ist, sie davor zu schützen, Opfer eines rassistischen Anschlags zu werden. Dafür entschuldigt man sich.
Ob diese Entschuldigung dafür sorgt, dass auch in Zukunft Menschen davor geschützt werden, das sei so dahingestellt.
Mit dieser Arbeit, die Sie da geleistet haben, da endet es ja nicht. Sie haben noch ein weiteres Engagement gezeigt. Sie haben an der Reform fürs Opferentschädigungsgesetz mitgearbeitet. Was konnten Sie dabei steuern?
Das stimmt. Das war bei mir so gewesen, dass ich irgendwann mal im Laufe der Zeit viele Politikerinnen kennengelernt habe und ich dann irgendwann mal mich gefragt habe, okay, du kennst jetzt die und hast die Nummer von dem und hast ihn jetzt kennengelernt. So, was bringt das dir jetzt? Was hast du davon? Und zu dem Zeitpunkt haben wir ein Netzwerk aufgebaut, Bündnis der Solidarität nennen wir das. Da haben wir alle Opferinitiativen zusammengebracht, die seit den 80er Jahren bis jetzt, und Sie können sich vorstellen, das sind gerade nicht wenige. Mhm. Ja, und es sind auch echt krasse Schicksale, was man da alles hört und sieht. Und wir haben versucht, so ein Netzwerk aufzubauen, weil wir irgendwann mal gemerkt haben, dass die Probleme immer dieselben sind. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, ey, hier gibt es ein Problem, das betrifft sehr, sehr viele Menschen und du hast die Kontakte jetzt bis nach ganz oben in die Politik. Jetzt versuch doch mal da jetzt irgendwie eine Brücke zu schaffen. Und das ist dann das, was ich versucht habe, dass ich dann nach Berlin gehe und zum Beispiel am Opferentschädigungsgesetz arbeite, mich da für eine Reform einsetze. Und vor 2-3 Wochen hatte ich jetzt einen Termin gehabt beim Bundesarbeitsministerium, wo das Justizministerium auch dazu gekommen ist, die sich in so einer Art Anhörung sich angehört haben, ja, was alles schiefläuft auch mit diesem Gesetz, weil es ja auch ein uraltes Gesetz ist. Und es wurde jetzt zum 01.01.2024 reformiert, das Opferentschädigungsgesetz. Verabschiedet wurde das 2019. Der Grund, warum das so spät jetzt gekommen ist, ist, weil die Verwaltung genug Zeit bräuchte, um diese Reform zu stemmen. Und 5 Jahre lang Zeit gehabt und es gibt kaum ein Bundesland, das vorbereitet ist auf dieses Gesetz. Und das war das, was ich dort in diesem Termin versucht habe, dann zu vermitteln.
Ich habe den Eindruck, also ich meine, Sie werden immer wieder gehört, aber Sie haben das Gefühl, es ändert sich trotzdem nur ganz wenig.
Ja, das ist eine Erkenntnis, die ich machen musste mit der Politik. Es braucht man einen langen Geduldsfaden, wenn man da versucht, irgendetwas zu ändern. Nichtsdestotrotz habe ich mir das als Aufgabe genommen, weil ich denke, wenn ich das schaffen sollte, beziehungsweise wir das schaffen sollten, dieses Gesetz irgendwann mal zu reformieren und so anzupassen, dass es den Menschen auch wirklich hilft, dann haben vermutlich Zehntausende, Hunderttausende Menschen in diesem Land etwas davon. Ich meine, dieses Gesetz betrifft ja nicht nur Opfer rechter Gewalt, sondern auch Missbrauchsopfer, Gewaltopfer. Darunter fallen wirklich sehr, sehr viele Menschen, die einen Anspruch haben, aber das einfach nicht beantragen, weil sie erstens nicht in der Lage sind und zweitens das einfach ein bürokratisches Monstrum ist, dieses ganze Gesetz.
Said Idris Hashemi ist unser Gast. Er hat den rechtsextremistischen Anschlag von Hanau überlebt und hat uns ja jetzt vielfältig davon erzählt, was danach eigentlich in seinem Leben eine Rolle gespielt hat, wie groß sein Engagement ist, um eben ja uns als Gesellschaft quasi auch von diesem Anschlag lernen zu lassen, nämlich im Umgang zum Beispiel mit den Opfern. Herr Hashemi, wie sah Ihr Leben vor dem 19.02.2000 aus? Was hatte Sie geprägt?
Meine Eltern, würde ich sagen, haben meine Kindheit sehr geprägt. So wie wir aufgewachsen sind, ich mit meinem Freundeskreis.
Ihre Eltern sind viele Jahre vor Ihrer Geburt aus Afghanistan gekommen. Genau. Sie sind aufgewachsen in Hanau-Kesselstadt.
Ja.
Und haben, glaube ich, irgendwann mal gesagt in dem Buch, auch wo Sie vieles darüber beschreiben, ja, wir waren arm, aber vor allem haben Sie betont diesen Zusammenhalt. Schildern Sie uns den mal.
Naja, ich bin in Hanau-Kesselstadt, wie Sie gesagt haben, aufgewachsen. Das ist ein Ort, die Weststadt ist ein Ort, das wurde jetzt von den Medien als Migranten-Hotspot betitelt. Mhm. Also können Sie sich vorstellen, hohe Migrationsquote, sozialer Brennpunkt, das war ein Ort gewesen, wo die meisten Menschen mit wenig Geld ausgekommen sind. Und das war das, was die Menschen dort miteinander verbunden hat, egal was für eine Nationalität oder Herkunft man hatte. Man stand am Ende des Tages vor denselben Herausforderungen und das hat jemanden zusammengeschweißt.
Also egal, wo man letztlich herkam oder die Eltern oder Großeltern herkamen.
Genau.
Rassismus, höre ich dabei raus, gehörte auch zu Ihrem Alltag.
Ja, das stimmt. Das hat man schon von klein auf miterlebt. Nur war das bei mir persönlich und meinen Freunden so gewesen, dass wir das immer auf die lockere Schulter genommen haben. Man hat das irgendwie akzeptiert. Ich meine, ich habe das auch so von meinen Eltern reingetrichtert bekommen, dass wir uns doppelt so anstrengen müssen, dass wir mehr tun müssen, um dieselbe Anerkennung zu bekommen. Also man bekommt es schon von klein auf so gesagt und irgendwann mal verfestigt das sich im Kopf.
Kann mir das gar nicht vorstellen, wie man das dann aber mit, also diese Erfahrungen, die sich dann da häufen, auf eine lockere Schulter nimmt und nicht irgendwie Wut und Aggression wächst. Also diese
natürlich macht das wütend, natürlich macht das wütend und natürlich reagiert man vielleicht auch manchmal emotional. Das gehört dazu, aber man akzeptiert irgendwo innerlich, dass man ja ein Kenneck ist, dass man Mensch zweiter Klasse hier in diesem Land ist und das hat man dann drin, ob man das will oder nicht. Man akzeptiert es einfach mit der Zeit.
Das ist ein schrecklicher Satz, finde ich, den Sie sagen. Also das, haben Sie das Gefühl, dass Sie das jetzt haben irgendwie abwerfen können durch die Tätigkeiten, die Sie machen?
Ja, ich habe mich vor allem nach dem Anschlag habe ich mich sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Was machst du hier überhaupt? Ich meine, ich konnte ja erstens gar nicht entscheiden, ob ich hier überhaupt geboren sein will oder nicht. Abgesehen davon ist dann die Frage, wo siehst du deine Zukunft, wo ist die Perspektive, was willst du werden, wo siehst du dich? Und als ich mir halt diese Fragen gestellt habe, habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, ey, du bist hier in diesem Land geboren, aufgewachsen, groß geworden, du kennst das hier ist deine Heimat, Hanau-Kesselstadt, du bist hier zur Schule gegangen, ich studiere hier. Was macht dich weniger wert als jetzt in Anführungsstrichen ein Bio-Deutscher? Ja. Und diese Fragen habe ich mir gestellt. Und auch wenn ich jetzt nicht hier geboren wäre oder so, ich meine, Mensch ist Mensch. Wir leben in einer Zeit, in der Globalisierung ganz groß geschrieben wird. Die Menschen wandern von rechts nach links und von oben nach unten. Und ich finde, Rassismus und diese Nationalitäten und dieses ganze Thema, das ist für mich einfach irgendwo auch unverständlich. Ich meine, ich weiß nicht, was der Sinn dahinter sein sollte.
Ja. Wo Sie gerade gesagt haben, nach dem Anschlag haben Sie sich gefragt, was will ich hier eigentlich? Ich hatte den Eindruck, dass Sie das aber eigentlich ja auch schon vor dem Anschlag eine große Kraft entwickelt haben. Also Sie haben gerade gesagt, Sie studieren. Also Sie haben erstmal wahrscheinlich Migrantenkinder werden auf die Hauptschule geschickt. Sie waren auch auf der Hauptschule, waren da aber Jahrgangsbester, dann Realschule gemacht, haben eine Lehre zum Versicherungskaufmann absolviert. Also sie steckten ja voller Pläne.
Das stimmt ja. Also ich war in der Hauptschule Jahrgangsbester, dann habe ich meinen Realschulabschluss gemacht, Jahrgangsbester, dann mein Fachabi nachgeholt und dann habe ich gearbeitet gehabt. Dann wurde ich irgendwann mal selbstständig und wurde dann abgeworben von der Allianz und dann habe ich meine Lehre gemacht bis zum 19. Februar. Und dann war ich erstmal eine lange Zeit krank geschrieben gewesen und bis ich dann wieder angefangen habe zu studieren. Ja. Und das stimmt, ja, ich war ein Mensch gewesen, der immer viel vorausgeplant hat, der immer so wusste, wohin der Weg jemanden führt, was ich erreichen möchte. Und ja, das alles hat sich dann seit dem 19. Februar 2020 dann sozusagen auf den Kopf gestellt. Ja. Egal, was ich versucht habe zu planen oder wie ich versucht habe, wieder Fuß zu fassen, nichts hat mehr so funktioniert, wie ich das vorher gemacht habe.
Ja, Sie haben uns ja am Anfang geschildert, was für gesundheitliche Schwierigkeiten Sie noch haben. Weil Sie gerade sagen, Sie waren immer ein Mensch, der Pläne gemacht hat. Und jetzt ist Ihr Leben durch diesen Anschlag so und durch den Verlust Ihres Bruders und Ihrer Freunde ja so auf den Kopf gestellt worden. Sind Sie schon wieder in der Lage, Pläne zu machen?
Tatsächlich nicht. Ich habe es öfter versucht, 2021 und 2022 irgendwie wieder Pläne zu schmieden. Das hat dann auch nicht so funktioniert, weil mich auch das Thema so eingenommen hat. Dann habe ich mich irgendwann mal dafür entschieden gehabt, ey, du gehst jetzt einfach diesen Weg und
also dieses Engagements der Aktivität.
Genau, ja. Du gehst diesen Weg jetzt einfach und guckst einfach, was auf dich zukommt und was noch passieren wird. So richtige Pläne machst du nicht. Ich gehe jetzt einfach eher so durch jede Tür und guck, was mich hinter dieser Tür erwartet.
Mit Said Idriss Hashemi haben wir ja schon über den Untersuchungsausschuss zum Attentat in Hanau gesprochen. So unbefriedigend wie die Ergebnisse für die Hinterbliebenen, ja wahrscheinlich auch für uns als Gesellschaft, muss man ja sagen, sind. Es gab trotzdem auch Empfehlungen, die aus diesem Untersuchungsausschuss rausgekommen sind, die sich zum Beispiel mit der Rassismusprävention bei der Polizei befassen, Herr Hashemi. Da stehen dann so Sachen drin wie mehr Raum für Rassismusprävention in der polizeilichen Ausbildung. Als wie rassistisch haben Sie die Polizei erlebt im Zusammenhang mit dem ganzen Attentat und der Aufklärung?
Naja, das klassische Schubladendenken, würde ich jetzt sagen. Ich meine, bei mir war das so, als ich aus dem Krankenhaus rauskam, das Erste, was war, dass ich irgendwie unter Verdacht gestellt wurde, dass ich eine Gefährdeansprache bekommen habe, dass uns gesagt wurde, wir sollen die Füße stillhalten und keine Blutrache ausüben.
Das wurde Ihnen gesagt, als Sie aus dem Krankenhaus entlassen wurden?
Ja, sozusagen. Mhm. Also nicht in diesem Wortlaut, aber es wurde uns sozusagen von der Polizei gesagt, dass die ein Auge auf uns haben und uns beobachten. Ein halbes Jahr später haben wir dann mitbekommen, dass die eigentliche Gefahr vom Vater des Täters ausging, der ja mehrere Anzeigen gestellt hat, wo er die Waffen zurückfordert, wo er die Menschen, die gestorben sind, an diesem Tag zu Tätern gemacht hat. Das sind die eigentlichen Täter und sein Sohn wäre das Opfer. Und genau, wir haben aber die Gefährderansprachen bekommen und das ist auch eine Art von Rassismus. Nächster Punkt war zum Beispiel, was auch ein FDP-Politiker im Untersuchungsausschuss nicht verstanden hat, ist nach dem 19. Februar, am 20. war das, glaube ich, ist die Polizei zu den Familien nach Hause gekommen mit einem Dolmetscher und mit einem Ausländerbeirat. Und da hat man ihn gefragt, ja, warum? Wir sind hier geboren, wir besitzen einen deutschen Pass, wir beherrschen die Sprache. Warum wird uns jetzt ein Ausländerbeirat zugeschickt mit einem Dolmetscher? Und dann meinte der FDP-Politiker, ja, war das jetzt was Falsches gewesen? Das war doch nur gut gemeint und keine Ahnung was. Und das sind so Themen, das haben die da oben bis jetzt noch nicht verstanden.
Das gut gemeint eben oft eben genau das Gegenteil bewirkt, nämlich sich ausgeschlossen fühlen oder überhaupt nicht wahrgenommen fühlen. Was, wenn das so groß wie das Thema ist, was muss geschehen, damit der Rassismus da bekämpft wird? Was würden Sie an erster Stelle sehen?
Ich würde sagen, die Sensibilisierung, Berührungspunkte schaffen, sich ja einfach in die Lage von den Menschen versuchen zu versetzen. Ich glaube, das ist so ein guter Anfang, den man machen könnte.
Also Berührungspunkte schaffen, das fand ich jetzt eben auch wichtig, was Sie gesagt haben. Wie steht es mit mehr Beamten, Beamte und Beamtinnen mit Migrationshintergrund? Ist das eine Lösung?
Ich dachte lange Zeit, dass das eine Lösung ist, aber mittlerweile würde ich nicht mehr behaupten, dass das die Lösung ist.
Warum?
Weil ich leider gemerkt habe, dass, also ich habe viele Freunde, die auch zur Polizei gegangen sind und ich habe gemerkt, wie die im Laufe der Zeit sich auch verändert haben und ja, irgendwie anders denken und ich weiß nicht, ob das der Beruf ist oder ob das die Ausbildung ist oder was da genau passiert. Deren ganze Denkensweise wird komplett anders. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, okay, ich glaube, das ist jetzt auch nicht wirklich die Lösung, mehr Migrantinnen einzustellen. Es wird es bestimmt etwas besser machen. Aber ob das die Lösung ist, das weiß ich nicht.
Ja. Gibt Ihnen Hoffnung, dass jetzt so viele Menschen auf die Straße gegangen sind, demonstriert haben für eine bunte Gesellschaft in Deutschland?
Ja, definitiv. Das war dringend nötig gewesen, würde ich jetzt behaupten. Ich meine, man merkt immer, das passiert ja alle paar Jahre, dass der rechte Populismus erstärkt und die Menschen, dass viel gehetzt wird und immer kurz nach solchen Hetzen passieren so Sachen wie Hanau. Und deswegen war es wichtig gewesen und glaube ich war auch so ein Hoffnungsschimmer, dass so viele Menschen, es waren ja Millionen von Menschen insgesamt in ganz Deutschland auf den Straßen gewesen und haben Farbe gezeigt. Und das war, glaube ich, ein wichtiges Signal auch an die Politik gewesen, dass das so nicht in Ordnung ist, was die da machen.
Sie haben ja jetzt im Laufe der letzten Jahre während Ihres Engagements zahlreiche Politiker und Politikerinnen getroffen. Sie haben ja gesagt, vorher waren Sie gar nicht an so etwas gewöhnt. Jetzt haben Sie Adressbücher und so weiter mit Nummern. Was für Erfahrungen machen Sie da so?
Ganz unterschiedliche Erfahrungen. Es kommt immer auf den Politiker selbst an, aber es ist, ich sehe eigentlich eher die Arbeit im Vordergrund. Ich meine, ich treffe mich nicht mit denen, weil ich mit denen jetzt unbedingt Kaffee trinken gehen möchte oder so. Wenn ich mich mit denen treffe, dann schon, weil es einen Grund gibt.
Weil sie ein Anliegen haben.
Genau, und dann ist das so eher im Vordergrund. Und ich bin jetzt nicht da, um da irgendwie neue Freundschaften zu schließen.
Aber sie trifft auf eine gewisse Offenheit auf jeden Fall. Man ist interessiert daran zu hören, was Sie dazu sagen.
Ja, das ist tatsächlich so. Also was mich sehr verwundert hat im Laufe der Zeit ist, dass diese Politikerinnen mir zuhören. Und das war auch so was ganz Neues für mich, wo ich mir gedacht habe, ey, wie oft hören so Leute so jemanden wie mir zu? Und selbst das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, krass, ey, du gehst gerade nach Berlin ins Ministerium und dahin und dahin und diese Menschen, die hören dir zu einfach. Und das zeigt einfach nur, was für eine große Verantwortung man auch, glaube ich, trägt.
Im Deutschlandfunk Kultur zu Gastzeit Idriss Hashemi. Es ist jetzt gerade ein paar Wochen her. Am 25. März wurde ein Brandanschlag auf ein Haus in Solingen verübt. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern ist zu Tode gekommen. Sie hatten migrantische Wurzeln. Noch gibt es keine endgültigen Erkenntnisse, aber vor ein paar Tagen ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Was löst sowas in Ihnen aus?
Wir sind da sehr eng mit unserer Gruppe Bündnis der Solidarität da im Austausch. Wir haben Leute, die da direkt vor Ort sind und wir haben ja auch die Familie aus Solingen, wo der Brandanschlag vor 30 Jahren war, genau. Und wir beobachten das auf jeden Fall ganz genau. Was mich so ein bisschen enttäuscht hat, war einfach, dass die Behörden schon relativ schnell gemeint hätten, dass es kein rassistischer Anschlag war oder beziehungsweise kein fremdenfeindlicher Attentat gewesen ist. Also bevor die Ermittlung abgeschlossen ist, sowas festzustellen ist, nicht professionell, würde ich sagen.
Obwohl ja angeblich in alle Richtungen ermittelt wird.
Ja.
Herr Hashemi, wo sehen Sie unser Land, Deutschland, wo sehen Sie uns, unsere Einwanderungsgesellschaft in 5 Jahren, sagen wir mal?
Boah, das ist eine schwierige Frage, aber ich würde sagen, hoffentlich in einem besseren Zustand als jetzt. Ich meine, wie Sie schon gesagt haben, wir sind ein Einwanderungsland und ich glaube, das muss erstmal so jedem klar werden, dass wir ein Einwanderungsland sind überhaupt, weil ich glaube, das ist noch nicht bei vielen angekommen.
Etwas, wofür Sie sich auf jeden Fall in Ihrer Arbeit dauernd einsetzen. Das ist wahrscheinlich auch das, was Sie weitertreibt, sich aktiv zu betätigen.
Ja, definitiv.
Said Idriss Hashemi war unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit.
Ich danke Ihnen.
Der Tag, an dem ich sterben sollte, das Buch von Said Idriss Hashemi, ist übrigens bei Hoffmann und Campe erschienen.